So, ich freue mich heute ganz besonders, unseren Gast begrüßen zu dürfen, Lutz Schellhorn. Genau, nach der Realschule haben Sie eine Lehre als Kfz-Mechaniker gemacht. Wenn es nicht stimmt, einfach unterbrechen. Ende der 1970er Jahre haben Sie sich dem Club Hammers of Hell angeschlossen, der ab 1978 Verbindungen zu den Hells Angels aufgebaut hat und 1981 das zweite Charter in Deutschland eröffnete. 2003 haben Sie dann beschlossen, Ihren bisherigen Beruf als Kfz-Mechaniker aufzugeben und Fotograf mit eigenem Atelier in Stuttgart zu werden. Stimmt alles?
Soweit, ja.
Super. Wir haben ja jetzt, die Alina hat Sie ja schon begrüßt kurz und das Thema heute ist ja Freiheit auf Rädern. Und was ich jetzt so mit Freiheit auf Rädern verbinde, ist, wenn ich zurückdenke, wie ich mit meinen Eltern auf dem Dorf gewohnt habe und ich habe endlich meinen Mofa-Führerschein gemacht und konnte dann rumflitzen, ohne auf meine Eltern oder den Bus angewiesen zu sein. Wie definieren Sie für sich denn persönlich Freiheit?
Ja, das ist heute recht schwierig, das zu definieren. Ich glaube, ich habe alle Phasen der Freiheit, wie ich sie mir vorgestellt habe, durchlebt in jungen Jahren, in den Anfängen des Clubs oder in den ersten 15, 20 Jahren des Clubs. Freiheit verbindet sich für mich natürlich viel mit Motorrad. Wir sind ja damals noch ohne Helm Motorrad gefahren, das war noch keine Pflicht und wurde ja dann irgendwie Ende der 70er Jahre eingeführt. Und es ist schon eine berauschende Geschichte, ohne Helm, die ganzen Gerüche in der Landschaft, den Fahrtwind und dieses Easy-Rider-Feeling. Und in der Zwischenzeit durchlebe ich eine ganz andere Phase. Also Freiheit wird immer schwieriger für uns als Club, weil die Behörden unheimlich gegen uns vorgehen. Und es fängt jetzt zum Beispiel damit an, dass jetzt im Augenblick im Bundestag eine Debatte läuft oder eine Gesetzesänderung geplant ist, womit sie unsere Abzeichen wieder verbieten wollen. Also für mich oder für uns ist die Freiheit im Augenblick eigentlich eher futsch.
Also war die Freiheit früher mehr gegeben?
Ja, also ja, wir haben auch ganz anders gelebt als heute. Wir konnten es damals auch, es waren auch andere Zeiten. Wir haben gearbeitet, wie wir Geld gebraucht haben, sind dann wieder ewig mit den Motorrädern rumgefahren, bis die Kohle weg war. Dann hat man wieder gearbeitet. Das ging damals eigentlich auch ganz toll, weil in jeder Ecke war ein Job. Ne? Das ist alles heute so nicht mehr möglich. Und ja, es war eine unheimlich schöne Zeit und unheimlich freie Zeit. Und wie gesagt, die ist heute irgendwie ein Berg runter.
Hört sich natürlich schon schön an, so was Sie erzählen. Seit wann interessieren Sie sich denn für Motorräder?
Ja, schon als junger Kerl, schon als kleines Kind schon. Beim Opa, da gab es noch keinen Fernseher, oder, da gab es dann irgendwie einen Neckermann-Katalog, da waren so alte tschechische Javas und CZ-Motorräder drin, die habe ich schon als 6-, 7-, 8-Jähriger mir dann jeden Sonntag, wenn man da bei Besuchern angeschaut, ne, die haben mich fasziniert und alles gelesen darüber. Oder die alten Dampflocken noch, die kenne ich ja auch noch, diesen geilen Ton, die haben, wenn die im Bahnhof stehen. Da kommt auch die Liebe, glaube ich, her zu den Harleys, weil die ähnlich klingen, dieses dumpfe Geräusch. Ne? Zum Motorradfahren gehört natürlich auch dazu, dass man das Motorrad auch hört. Wir fahren ja hauptsächlich alte Motorräder, da sind die Lärmvorschriften nicht so eng wie heute. Und ja, das gehört alles zum Feeling dazu. Ich glaube, man muss es einfach mal erlebt haben, um das wirklich nachvollziehen zu können.
Wie lange gibt es denn die Hells Angels Stuttgart schon und wie sind sie überhaupt entstanden?
So wie Sie es vorher schon angeführt haben, wir sind damals als Hammers of Hell unterwegs gewesen. Es war ein alter, eingesessener Club in Stuttgart und haben 1980 die Probezeit angetreten bei den Hamburger Hells Angels damals. Das waren die einzigen in Deutschland und sind im Dezember 1981 dann als Mitglieder aufgenommen worden, als zweites deutsches Charter. Und es ist jetzt, wie gesagt, 35 Jahre her. Wir haben letztes Wochenende unsere 35-Jahres-Party hier gefeiert in Stuttgart. Das war irre geile Veranstaltung. Viele, viele Leute da aus der ganzen Zeit auch, die immer wieder zu uns kommen. Und ja, das ist schon eine Ecke her jetzt.
35 Jahre ist eine lange Zeit. Da wollen wir natürlich auch alles Gute für weitere 35 Jahre wünschen.
Dankeschön.
was ist denn das Besondere an den Hells Angels?
Ja, ich meine, gut, ich kann ja da bloß für mich sprechen jetzt. Für mich ist der Club ist für mich eine Familie. Das ist wie eine Großfamilie. Das ist auch etwas, was heute irgendwie verloren geht. Diese Großfamilien, wo jeder nach jedem schaut, jeder für jeden verantwortlich ist und man sich gegenseitig hilft. So sehe ich den Club und so leben wir auch den Club. Und da gehören auch unsere Frauen dazu, da gehören die Kinder dazu. Meine Mutter mit 79 ist immer wieder auf Clubveranstaltungen. Und das ist halt eine Gemeinschaft, die einfach füreinander einsteht. Ich meine, das ist etwas, was heute verloren geht. Heute ist sehr viel Ellenbogengesellschaft und man hat ganz andere Werte oder keine Werte mehr, je nachdem. Und deswegen bin ich ganz glücklich, dass ich in dem Club bin.
Also würden Sie sagen, dass der Zusammenhalt da stärker ist?
Ja, doch. Also der Zusammenhalt ist schon stark und das ist auch Sinn des Clubs. Ne? Aber es gibt genug andere Vereine in Deutschland, die das ähnlich handhaben. Ne?
Sind denn Hells Angels gleich Rocker?
Ja, wir haben uns ja früher gegen den Begriff Rocker eigentlich verwehrt. Wir selber bezeichnen uns eher als Biker oder als Biker. Und der Begriff Rocker wurde mal irgendwie durch eine Szene-Zeitschrift eingebracht und hat sich heute einfach verfestigt. Das ist einfach der Umgangsbegriff heute für Biker, ist heute in Deutschland Rocker. Die Amerikaner können damit gar nichts anfangen, mit diesem Begriff.
Okay, das ist ja interessant. Also wirklich nur in Deutschland dann. Okay. Wann haben Sie sich denn Ihr erstes Tattoo stechen lassen?
Das habe ich mir selber gestochen. Da war ich, glaube ich, 14 oder 15. Wow. Ich glaube, ich habe alle Kumpels, die 2 Jahre jünger und 2 Jahre älter sind, als ich in Stuttgart-Stammheim, da bin ich aufgewachsen, zu von aus in Stammheim, alles dort tätowiert in der Zeit, noch mit Nadeln und Tinte. Ich kann mich auch noch gut erinnern, wie ich das meiner Mutter beigebracht habe. Da bin ich mit meiner Mutter zum Einkaufen gegangen. Da denke ich so auf der Straße, das ist jetzt so eine sichere Situation. Jetzt kann ich ja das mal zeigen. Ich habe so den Ärmel hochgemacht, sagte Mutter, ich habe mich übrigens tätowiert und habe direkt einige Klatsch gekriegt.
Oh, okay.
So viel zum Thema Tattoos damals.
Und was war das für ein Motiv?
Ah, das war damals so ein also völlig hirnrissig eigentlich, so ein Seemannsgrab. Es ist so ein Kreuz auf so einer Insel irgendwie drauf. Ich weiß gar nicht, wie ich auf das überhaupt gekommen bin. Das war, keine Ahnung, vielleicht war es einfach zum Stechen. Ich weiß es nicht mehr. Es ist ja auch so eine Sache mit dem Tätowieren, dass es, man sollte sich ja genau überlegen, was man tätowiert und nicht irgendwas. Aber Hauptsache was drauf, sagen wir mal so.
Okay. Und haben Sie das Tattoo noch?
Nee, das ist überstochen in der Zwischenzeit.
Okay. Gehören denn Tattoos und Hells Angels zusammen?
Ja, das gehört schon zusammen. Wir haben ja bei uns im Charter einige Leute, die arbeiten als Tätowierer. Mein Sohn unter anderem auch. Ein sehr guter Tätowierer. Und ich kenne eigentlich keinen Hells Angel, der nicht tätowiert ist. Aber das kann man vom Fußballspieler, glaube ich, heute auch nicht mehr sagen. Oder? Die sind auch alle tätowiert.
Gibt es denn ein Tattoo, das für die Hells Angels steht? Oder haben alle unterschiedliche Tattoos?
Ja, natürlich. Wir haben unsere Club-Tattoos, die man, sobald man Mitglied wird, trägt. Und ich habe das Emblem zum Beispiel auf dem Rücken tätowiert. Ich habe es auf der Brust tätowiert. Das wird, wenn unsere Abzeichen jetzt verboten werden, dann wird das ein Riesenproblem für mich werden, weil ich ja mir legal eine Tätowierung zugelegt habe, 35 Jahre trage. Ich kann dann aber nicht mehr ins Freibad gehen, weil ich mich dann strafbar mache, wenn ich das Emblem zeige. Also daran sieht man schon, wie hirnrissig dieses ganze Vorhaben überhaupt ist. Ne?
Denken Sie denn, dass es wirklich durchgesetzt wird?
Ich denke, die werden es durchziehen. Die Bundesregierung hat letztes Jahr, die haben es schon mal versucht, also ich habe das jetzt 3-mal schon hinter mir, diese Prozedur. Die haben letztes Jahr vom BGH verloren. Da waren unsere Abzeichen ein Jahr lang ja auch verboten. Die Bandidos haben einen Prozess angestrengt beim BGH und haben den gewonnen. Und die Bundesregierung kann sich wohl damit nicht abfinden, akzeptiert auch nicht die Entscheidung des höchsten deutschen Strafgerichtes, sondern ändert jetzt die Gesetze. Und ich meine, das ist eine ziemlich brandgefährliche Geschichte, finde ich, wenn man Gerichte nicht mehr anerkennt als Regierung und dann anfängt, Gesetze zu ändern. Das Problem wird werden, dass es verfassungsrechtlich nicht durchgehen wird. Aber das wird dann halt in 10 Jahren mal entschieden. Da sind die dann alle entweder in der Wirtschaft oder in der Rente. Deswegen glaube ich schon, dass sie das durchziehen werden. Und ja, Scheißsituation.
Ja, also wenn man da das Gericht, sogar das oberste Gericht übergeht, das ist eigentlich ziemlich krass. Also was soll das? Das
ja. Es ist auch, für mich ist auch erschreckend, dass es eigentlich gar niemand interessiert. Also alles, was mit Rockern passiert, das interessiert niemand. Das Bild ist auch so dermaßen zementiert, dass die Leute teilweise gar nicht mehr anders können. Ich habe mal so eine Schulung gemacht mit angehenden Journalisten in einem großen Verlag. Das waren ungefähr 30 so Zweisemestler, Volontäre, und habe mit Clubjacke, bin da eingeladen gewesen, um über Journalismus zu sprechen, wie das so rumlaufen kann und so rum. Und habe den jungen Leuten, habe zu ihnen gesagt, bevor wir anfangen, schreibt mir doch mal 2, 3 Sätze auf ein Blatt Papier anonym, was euch gerade so einfällt zum Thema Rocker. Na, da waren 2, 3 dabei, die haben ein bisschen differenziert, man bringt sie in die Nähe, man sagt ihnen nach oder so. Aber die anderen, es war, als ob ich Bildzeitung Überschriften lese, Kriminelle, Drogenhändler, Waffenhändler und so weiter und so weiter. Das war unheimlich erschreckend, weil das waren ja angehende Journalisten. Ich meine, man sollte mal ab und zu mal was hinterfragen, vor allem als Journalist. Und nicht nur aus dem Internet abschreiben.
Ja, das stimmt. Dürfen Frauen denn eigentlich auch Mitglieder im Verein sein?
Ja, das ist die obligatorische Frage, die ich jedes Mal gestellt kriege. Wir haben das mal gehabt, war vor meiner Zeit, in den 60er Jahren. Da gibt es auch ein schönes Buch drüber, wo die ganzen Fotos noch drin sind, mit den Frauen auf dem Motorrad, da hinten mit dem Abzeichen. War wohl ein Experiment, hat nicht funktioniert, und seitdem ist es ein Männerclub.
Okay. Kann denn jeder Mitglied werden oder gibt es Aufnahmebedingungen?
Also theoretisch kann jeder Mitglied werden. Es gibt so eine Regelung mit 21 Jahren. Da habe ich erst letzte Woche von einem ganz alten Angel erfahren, woher das kommt. Das kommt daher, dass in Amerika Leute unter 21 nicht in die Kneipen dürfen. Und die Angels sich aber immer in den Kneipen getroffen haben. Also konnte keiner Mitglied werden, wenn er keine 21 war. Er muss Motorrad fahren. In der Regel eine Harley. Bei uns in Stuttgart, wir haben noch eine ganz alte Satzung, da sind noch 500 Kubik mit 2 Zylindern, was damals ein schweres Motorrad war, heute ist es ja ein Leichtgewicht. In der Regel eine Harley, und er muss ganz einfach dazu passen, also er muss zuverlässig sein. Er lebt mit uns ziemlich lang zusammen als in der Probezeit, und in dieser Probezeit schauen wir uns den Menschen an und er schaut auch sich uns an. Es gibt auch Leute, die sagen, das ist doch nichts für mich und gehen wieder. Aber wir wollen dann schon sicher sein, dass wir gut zusammenpassen. Dieselbe Ideologie auch leben.
Wie lange geht denn die Probezeit in dem Fall?
Die geht mindestens 1 Jahr. Und wenn einer länger als 2 oder 2,5 Jahre braucht, dann macht es eigentlich auch keinen Sinn mehr. Also so sind wir irgendwo im Bereich 1 bis 2 Jahre.
Okay. Und Sie sind Präsident. Wie wird man denn Präsident? Gibt es da eine Wahl oder wie wird das entschieden?
Da gibt es eine Wahl. Es gibt jährlich eine Wahl. Und wir haben ganz normale Vorstände oder Vorstandsmitglieder, wie jeder andere Verein auch. Und die haben zwar amerikanische Namen, und wir werden jährlich gewählt oder abgewählt, je nachdem. Ne? Und wir haben zum Beispiel einen, der heißt Sergeant at Arms. Das ist einer, der für Ordnung sorgt. Das hat auch der amerikanische Präsident, das gibt es da drüben im Parlament, glaube ich, auch. Ein ganz alter Begriff, da wird uns unterstellt, es ist der Waffenmeister, und so interpretieren die Behörden alles Mögliche in unsere Vereine rein, wobei die ja völlig gleich sind, wie jetzt auch mal ein Schützenverein oder ein Kleintierzüchterverein, oder die Strukturen sind alle gleich. Ne?
Also versuchen die Behörden da alles, um irgendwie was schlecht zu machen, oder?
Ja, es ist Thema seit 2010 vor allem. 2010 hat die Innenministerkonferenz der Länder ein Strategiepapier kreiert mit 67 Seiten. Und in diesem Strategiepapier steht genau drin, wie diese Subkultur platt gemacht werden soll. Da steht genau beschrieben, wie die Medien beeinflusst werden sollen. Das ist wie ein Drehbuch, es liest sich wie ein Stasi-Drehbuch. Wenn das jemand interessiert, muss ich in Google eingeben, Rheinland-Pfalz, Rocker und Strategiepapier. Dann findet er eine Seite in Amerika, Cryptome. ORG, da findet er dieses Papier, das ist ein Geheimpapier, man darf es also nicht veröffentlichen, das ist halt mal irgendwann geleakt worden. Und wie gesagt, wenn man diese Begriffe eingibt, dann findet man das, und das wäre interessant mal durchzulesen, was auf diesen 64 Seiten steht. Ist eigentlich undenkbar in einem Rechtsstaat, dass es sowas überhaupt gibt. Ich habe da mal in einem Theaterstück mitgewirkt und habe dann immer in 5 Minuten lang in diesem Theaterstück dann nur das Inhaltsverzeichnis dieses Papiers vorgelesen. Das war unheimlich erschreckend.
Okay, das klingt ganz schön krass auf jeden Fall. Wie sehen Sie denn die Zukunft der Hells Angels?
Ja, also wir haben sehr viele junge Leute. Es gibt auch im Augenblick so einen Buben in der Rockerszene, über den ich mich nicht besonders freue, weil unheimlich viele Leute in diese Clubszenen kommen, die gar keine Rocker sind, die kein Motorrad fahren, Streetgangs. Und die werden natürlich von der Polizei beabsichtigt, auch als Rocker oder Rocker-ähnliche Gruppierung bezeichnet, obwohl sie, wie gesagt, gar kein Motorrad fahren, mit uns gar nichts zu tun haben, die für sehr viel Schlagzeilen sorgen. Und na gut, das geht auch zu Lasten von uns. Und das ist eine unschöne Situation. Aber ich denke, alles geht irgendwann vorüber. Und den Club gibt es schon so lange. Und der Club gibt es auf der ganzen Welt. Und es ist eine ganz tolle Geschichte, wenn du irgendwo hinfahren kannst, deine Brüder treffen, wohnst bei denen, kriegst ein Motorrad zur Verfügung gestellt. Und die letzte Woche waren, weiß Gott, wie viele Leute da aus Italien und aus der Schweiz und aus Australien war einer da. Und es ist einfach eine richtig tolle Familie und es macht halt unheimlich Spaß. Und ich glaube, sowas kriegt man auch nicht klein.
Ja, wow, wenn sogar Leute aus Australien kommen, das ist ganz schön toll. Dann könnten Sie jetzt auch einfach, wenn Sie Lust hätten, nach Italien zu fahren, mit einem Hells Angels dort Kontakt aufnehmen und sagen,
genau, das könnte ich machen. Es wird natürlich immer schwieriger, weil wir haben in der Zwischenzeit, das spielt auch eine Rolle, wir haben in der Zwischenzeit Einreiseverbote in ganze Länder. Wir können also nicht mehr, ich bin nicht vorbestraft. Ich denke, ich habe einen sehr guten Ruf in Stuttgart. Ich habe einen tollen Beruf, mache tolle Arbeiten, denke ich mal. Aber ich kann nicht mehr nach Amerika, ich kann nicht mehr nach Kanada, ich kann nicht mehr nach Australien, ich kann nicht mehr nach Neuseeland, ich kann nicht mehr nach Island. Es wird immer schwieriger, nach Norwegen reinzukommen. Und dort gibt es Einreiseverbote für Rockermitglieder. Ne? Pauschal, das ist ja auch das Erschreckende, wie pauschal hier diskriminiert wird. Die Polizei fertigt Mitgliederlisten an und sendet die halt rüber ins FBI oder ins CIA oder weiß der Teufel wen. Und dann bist du da drüben in der Schublade drin und im Computer drin und hat no chance, darüber zu kommen. Ne? Also das sind jetzt Reiseverbote, die uns schon auferlegt sind. Und ich denke mal, wir haben die Anfänge der Berufsverbote, die kommen jetzt auch gerade schon.
Aber das ist ja dann wirklich ein Eingriff in die Persönlichkeitsrechte, ja, tatsächlich.
Und deswegen bin ich auch so erstaunt und so furchtbar genervt, dass das niemanden interessiert. Das ist irre, was hier passiert.
Das stimmt. Also da würde mir jemand vorschreiben wollen, wohin ich hinreisen müsste, da wäre ich natürlich auch empört.
Also man könnte ja noch ein gewisses Verständnis dafür haben, wenn Leute jetzt, sagen wir mal, Leute einschlägig vorbestraft wären oder sind. Da könnte man ein gewisses Verständnis vielleicht dafür haben, dass irgendein Land sagt, die wollen mich ja nicht haben oder so. Ne? Aber hier wird pauschal diskriminiert und kriminalisiert. Pauschal. Alle in einen Topf. Ne? Und ich meine, diese Subkultur Rocker, die ist in Deutschland ziemlich groß. Ich meine, das sind in den großen Clubs, da sprechen wir von 10.000 Menschen ungefähr. Ne? Und dann sind auch die Kinder davon betroffen, die Familienangehörigen, meine Kinder. Mein Sohn ist auch im Club, wie gesagt. Meine Tochter, die hängt immer mit uns ab. Ne? Und die sind zwangsläufig auch damit betroffen.
Ich würde sagen, wir machen einmal kurz Musik und machen dann weiter mit dem Interview. Wir hören jetzt Jet, Are You Gonna Be My Girl? Viel Spaß!